Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in eine Welt, die weit mehr war als Schwertgeklirre und Kampftechnik.
Genau, wir sprechen über die Fechtschulen der Renaissance. Und ich muss gleich vorweg sagen, wer jetzt an reine Kampfausbildung denkt, liegt ziemlich daneben.
Das klingt, als steckt da mehr dahinter?
Absolut. Diese Schulen waren im Grunde, wie soll ich sagen, Elite-Schmieden für einen Teil der Oberschicht. Nicht nur Fechten, sondern auch Etikette, Netzwerke, höfisches Verhalten, wobei das Fechten klar im Mittelpunkt stand.
Also quasi Finishing Schools für den Adel, nur mit Degen statt Benimmkurs.
Ja, wobei der Benimmkurs definitiv auch dabei war. Aber fangen wir vorne an. Die Wurzeln liegen im späten Mittelalter, als sich das Rittertum grundlegend veränderte.
Wegen der Feuerwaffen?
Unter anderem. Stell dir vor, du bist ein adliger Krieger, hast dein Leben lang trainiert, mit Schwert und Lanze umzugehen, und dann kommen plötzlich Kanonen und Musketen auf das Schlachtfeld. Deine ganze Kampfausbildung wird, naja, nicht obsolet, aber anders.
Der Nahkampf mit blanker Klinge verliert an militärischer Bedeutung.
Und genau da passiert etwas Faszinierendes. Die Fechtkunst stirbt nicht aus, sie transformiert sich. Von einer rein militärischen Fertigkeit zu einer
höfischen Kunstform.
Exakt. Im 15. und 16. Jahrhundert erlebt das Ganze dann seine absolute Blütezeit. Italien spielt da eine zentrale Rolle, wobei es auch parallel deutsche Fechttraditionen gab.
Warum ausgerechnet Italien? Das habe ich mich schon öfter gefragt.
Das ist tatsächlich kein Zufall. Italien hatte damals diese einzigartige Mischung aus wohlhabenden Stadtstaaten, humanistischer Bildungskultur und einer ausgeprägten Ehrkultur. Dazu kamen die Universitäten.
Bologna und Padua waren ja schon damals berühmt.
Genau die beiden. Bologna hatte eine der ältesten Rechtsfakultäten Europas. Padua war stark in Medizin und Philosophie. Und jetzt kommt das Spannende. Der früheste dokumentierte Meister der Bologneser Fechtschule, ein gewisser Lippo Dardi, seine Schule ist ab 1413 belegt, war tatsächlich Professor für Geometrie an der Universität.
Moment, ein Mathematiker als Fechtmeister?
Er hat seine Fechtkunst geometrisch begründet. Winkel, Distanzen, Kreisbewegungen, das war plötzlich keine rohe Kampftechnik mehr, sondern wie eine Art angewandte Wissenschaft.
Das passt ja perfekt zum Renaissance-Ideal. Der gebildete Mensch, der Körper und Geist gleichermaßen schult.
Der uomo d'arm e di lettere, wie die Italiener sagten. Mann der Waffen und der Bildung. Und diese Universitätsstädte hatten noch einen riesigen Vorteil: internationales Publikum.
Adlige und wohlhabende Bürgersöhne aus ganz Europa, die zum Studieren kamen.
Die haben dann in Bologna oder Padua nicht nur Jura oder Medizin studiert, sondern gleich noch
die neuesten Fechttechniken mitgenommen. Nach Hause, in ihre Heimatländer.
So verbreiteten sich die italienischen Stile rasend schnell. Paris, London, Wien wurden zu späteren Zentren. Aber die Grundlagen, die kamen aus Italien.
Und der Unterschied zu früheren Kampfausbildungen? Die Ritter haben ja auch trainiert.
Der Fokus war ein anderer. Früher ging es primär um Überleben auf dem Schlachtfeld. Schwere Rüstung, Pferd, Lanze. In den Renaissance-Fechtschulen verschob sich das zu Eleganz, Präzision, taktischem Geschick. Das Rapier wurde zur Visitenkarte des Gentleman.
Also weg von roher Kraft hin zu Finesse.
Und vor allem weg vom reinen Kriegshandwerk hin zur ganzheitlichen Bildung. Diese Fechtmeister lehrten nicht nur, wie man eine Klinge führt, sie formten junge Adlige zu dem, was die Gesellschaft von ihnen erwartete.
Das klingt fast wie die ersten Internate Europas, nur mit Rapieren.
So könnte man es sehen. Und genau das macht diese Schulen so faszinierend. Sie waren Spiegel einer ganzen Epoche.
Das Faszinierende an diesen Fechtschulen ist eigentlich gar nicht das Fechten selbst,
sondern
der soziale Aspekt. Stell dir vor, du bist ein junger Adliger aus, sagen wir, Sachsen. Du wirst nach Bologna oder Padua geschickt, um Fechten zu lernen. Und plötzlich stehst du neben Franzosen, Engländern, Spaniern. Alle im selben Saal. Alle mit denselben Herausforderungen.
In einer Zeit, in der Reisen noch wochenlang dauern konnte, da war so eine Fechtschule manchmal der einzige Ort, wo man überhaupt mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern in Kontakt kam.
Und diese Kontakte waren nicht oberflächlich. Der gemeinsame Unterricht, die geteilten Strapazen, der Wettbewerb, das schweißt zusammen. Die Quellen sprechen davon, dass solche Verbindungen oft ein ganzes Leben lang hielten.
Was dann später durchaus praktische Konsequenzen haben konnte. Wenn du als Diplomat an einen fremden Hof geschickt wurdest und dort jemanden wieder getroffen hast, mit dem du vor 20 Jahren die Fechtstellung geübt hast,
dann hattest du einen Fuß in der Tür. Das ist ja fast wie...
Wie moderne Elite-Universitäten?
Ja, genau das wollte ich sagen. Oxford, Cambridge, die Ivy League. Das Prinzip ist erstaunlich ähnlich. Man geht nicht nur hin, um etwas zu lernen, man geht hin, um Leute kennenzulernen.
Der Unterschied ist vielleicht, dass es damals noch selbstverständlicher war. Die Fechtschulen waren natürliche Orte für Kontaktpflege, auch wenn man das damals nicht als eigenes Angebot beworben hätte.
Und das ging weit über das reine Kontakteknüpfen hinaus. Die Fechtmeister sahen sich ja auch als Vermittler höfischer Umgangsformen. Der Unterricht umfasste Etikette, die richtige Art zu konversieren, das korrekte Verhalten bei Hofe.
Also wirklich die komplette, wie nennt man das, Sozialausbildung?
Richtig. Junge Adlige lernten dort, wie man sich vom formellen Bankett bis zum lockeren Gespräch unter Gleichgestellten verhält. Das waren Feinheiten, die über Karrieren entscheiden konnten.
Interessant ist auch der Aspekt der Körperbeherrschung. Es hieß ja, die Beherrschung der Klinge sei gleichbedeutend mit der Beherrschung von Körper und Geist.
Das war ein zentrales Renaissance-Ideal. Der vollkommene Hofmann sollte beides sein, gebildet und körperlich gewandt. Und die Fechtschulen lieferten quasi das Komplettpaket.
Was ich bemerkenswert finde, ist diese Kameradschaft, die auch
über Standesgrenzen im Adel hinweg funktionierte.
Ja, also natürlich blieb man unter sich, das war Adel unter Adel. Aber innerhalb dieser Schicht trafen hoher und niederer Adel aufeinander, Angehörige verschiedener Nationen. Der gemeinsame Unterricht schuf eine Art Solidarität.
Und das in einer Zeit, wo man sich normalerweise vor allem mit der eigenen Region identifizierte. Die Fechtschulen haben dadurch tatsächlich zu einer Art paneuropäischen Adelskultur beigetragen.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, konkrete Nachweise für bestimmte politische Allianzen, die direkt aus Fechtschulbekanntschaften entstanden sind, die haben wir kaum. Das ist eher ein Strukturargument.
Wie meinst du das?
Naja, es ist plausibel und wahrscheinlich, dass diese Kontakte später genutzt wurden. Aber in den historischen Quellen steht selten explizit, Herzog X und Graf Y wurden Verbündete, weil sie zusammen bei Meister Marozzo trainiert haben.
Das macht es aber nicht weniger bedeutsam. Netzwerke funktionieren ja oft genau so, im Hintergrund, ohne dass man den genauen Ursprung einer Verbindung dokumentiert.
Stimmt. Und dass die Fechtschulen diese Funktion erfüllten, daran zweifelt eigentlich niemand. Es war einfach ein natürlicher Ort, wo junge Eliten zusammenkamen.
Was ich auch spannend finde, der kulturelle Austausch. Diese jungen Leute haben ja nicht nur gefochten, sie haben unterschiedliche Bräuche und Sitten kennengelernt. Das fördert Verständnis oder zumindest Toleranz.
In einer Zeit, wo Kriege zwischen europäischen Mächten an der Tagesordnung waren, hatten die Fechtschulen damit fast schon eine diplomatische Komponente.
Auch wenn das wohl nicht ihr Hauptzweck war. Aber ja, als Nebeneffekt haben sie sicherlich dazu beigetragen, dass der europäische Adel sich trotz aller Konflikte als eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Werten verstand.
Ehre, Mut, Geschick, Selbstbeherrschung, das waren Ideale, die überall galten. Und die Fechtschulen waren der Ort, wo diese Werte kultiviert und verfeinert wurden.
Fast wie ein gemeinsamer Kulturraum, der durch die Schulen am Leben gehalten wurde.
Jetzt müssen wir natürlich über die Männer sprechen, die diese Schulen überhaupt erst möglich gemacht haben. Die Fechtmeister.
Die waren ja mehr als nur Lehrer, oder?
Viel mehr. Die Struktur war streng hierarchisch. An der Spitze stand der Fechtmeister, meist bürgerlicher Herkunft. Der Adel war eher Auftraggeber als selbst Meister, aber mit erheblichem gesellschaftlichen Ansehen. Unter ihm arbeiteten Assistenten und fortgeschrittene Schüler, die bei der Ausbildung der Neulinge halfen.
Also fast wie ein Meister-Gesellensystem im Handwerk.
Der Vergleich passt gut. Aber diese Fechtmeister waren weit mehr als Handwerkslehrer. Sie waren Mentoren, Vorbilder, manchmal fast väterliche Freunde ihrer Schüler. Ihr Einfluss ging über den Fechtboden hinaus. Sie berieten in Fragen der Etikette, der Mode, sogar in persönlichen Angelegenheiten.
So eine Art Lebensberater mit Schwert.
Wenn du so willst. Die Besten unter ihnen genossen enormes Ansehen und wurden nicht selten an Fürstenhöfe berufen, um dort die adlige Jugend zu unterrichten.
Da kommt dann wahrscheinlich Marozzo ins Spiel?
Achille Marozzo, ja. Der wurde 1484 in Bologna geboren und starb um 1550. Manche sagen 1553, aber das ist nicht sicher. Er war einer der berühmtesten Fechtmeister der Renaissance überhaupt. Seine Schule in Bologna war
die einflussreichste des 16. Jahrhunderts.
Eine der einflussreichsten, ja. Er kam aus einer alteingesessenen Bologneser Bürgerfamilie und hatte bei Guido Antonio di Luca gelernt, einem zentralen Meister der Bologneser Schule. Man sagt, er habe neben der Fechtschule auch eine Seidenspinnerei betrieben, aber das ist nicht sicher belegt.
Also ein Geschäftsmann und Fechtmeister.
Sein Werk Opera Nova von 1536 gilt als Meilenstein. Es war eines der ersten gedruckten Fechtbücher, das die Kunst so umfassend und systematisch behandelte. Nicht nur einzelne Techniken, sondern Grundhaltungen, Stellungen, Prinzipien. Und er behandelte alles. Schwert allein, Schwert mit Dolch, mit Schild, sogar Schwert mit umgewickeltem Mantel am Arm.
Wie wurde man eigentlich Fechtmeister? Gab es da eine formelle Ausbildung?
Bei den italienischen Schulen war das eher informell, von Meister zu Schüler. Aber in Deutschland, da war es... Nein, warte, lass mich das richtig erzählen. In Deutschland gab es die Marx-Brüder und die hatten ein ganz anderes System.
Die Marx-Brüder?
Die hatten ihren Sitz in Frankfurt und waren...
Eine Art Gilde?
Eine Bruderschaft mit kaiserlichem Privileg. 1487, genauer gesagt am 10. August in Nürnberg, hat Kaiser Friedrich III. Ihnen offiziell das Recht verliehen, Meister des Schwertes auszubilden und zu prüfen. Im Privileg hießen sie offiziell Deutsche Meister des Schwerts. Der Name Marx-Brüder kommt von ihrem Schutzpatron, dem heiligen Markus.
Direkt vom Kaiser. Das hatte Gewicht.
Die Organisation war streng. Man lernte erst bei einem lokalen Meister der Bruderschaft, wurde dann angelobter Meister. Und für die volle Anerkennung musste man zur Frankfurter Herbstmesse eine zweiteilige Prüfung ablegen. Erst eine geheime Prüfung, dann ein öffentliches Turnier, wo man sich allen Herausforderern stellen musste.
Das klingt nach einem echten Härtetest. Und in England gab es auch solche Organisationen?
Die London Masters of Defence, die hatten ähnlich hohes Ansehen, allerdings ohne das reichsweite Monopol der Marx-Brüder. Was alle diese Meister gemeinsam hatten, sie betrachteten das Fechten nicht nur als Kampfkunst, sondern als...
Als Wissenschaft.
Korrekt. Die geometrischen Begründungen kamen vor allem bei späteren Rapierautoren, besonders in der spanischen Destreza mit ihrer Verdadera Destreza und ihren mathematischen Prinzipien. Marozzo selbst war da eher praxisorientiert, mit klaren Haltungen und Positionen. Das unterscheidet die Renaissance-Fechtkunst so fundamental von früheren Epochen.
Also diese Meister waren Gelehrte, Pädagogen und Kampfkunstexperten in einer Person.
Und das erklärt auch, warum sie so enormen Einfluss hatten. Sie formten nicht nur die Kampffähigkeiten ihrer Schüler, sondern deren ganzen Charakter.
Jetzt wird es richtig praktisch. Was hat man in diesen Fechtschulen konkret gelernt? Und ich meine nicht nur die Waffen, sondern die ganze Methodik.
Die Grundlage von allem war interessanterweise nicht die Klinge, sondern die Füße.
Die Fußarbeit. Die Fechtmeister haben das als absolutes Fundament betrachtet. Ohne korrekte Beinarbeit ist jede noch so elegante Aktion wertlos. Gleichgewicht, Timing, Präzision, das fängt alles bei den Füßen an.
Und die mentalen Aspekte kamen gleich dazu. Konzentration, strategisches Denken. Das wurde parallel geschult, nicht als Nachgedanke.
Bei den Waffen selbst gab es ja einige Unterschiede. Rapier, Degen, Säbel, die wurden nicht einfach austauschbar behandelt.
Absolut nicht. Das Rapier war die Königswaffe der Renaissance-Fechtkunst. Eine schlanke Stoßwaffe mit einer, wie beschreibt man das, mit einer sehr langen Klinge, oft über einen Meter.
Ja, so 100 bis 120 Zentimeter Klingenlänge waren normal. Aber das Interessante, trotz dieser Länge wog so ein Rapier nur etwa 1 bis 1,5 Kilo. Der Schwerpunkt lag nah am Handschutz, was präzise Stiche ermöglichte.
Du kennst dich aus.
Das Rapier war keine reine Stichwaffe, das vergessen viele. In den italienischen und deutschen Schulen spielten Hiebe durchaus noch eine Rolle. Und oft wurde es zusammen mit einer Nebenwaffe geführt. Ein Dolch in der linken Hand, manchmal sogar ein umgewickelter Mantel zur Parade.
Der Degen kam dann etwas später und war kürzer, wendiger, stärker auf reine Stiche spezialisiert.
Mit Klingen um die 80 bis 95 Zentimeter und deutlich leichter. Das erlaubte schnelle Paraden und sofortige Gegenangriffe. Der Säbel war dann wieder was anderes.
Eine Kavalleriewaffe ursprünglich.
Der wurde vor allem für den militärischen Gebrauch gelehrt, weniger für das höfische Duell. Die Schüler lernten aber nicht nur diese Waffen zu führen. Sie lernten auch ihre Geschichte, ihre Herstellung, ihre Pflege.
Das unterstreicht diesen ganzheitlichen Bildungsansatz. Es ging nicht darum, jemandem ein Werkzeug in die Hand zu drücken, sondern ein tiefes Verständnis zu vermitteln.
Und dann war da noch der wissenschaftliche Teil. Die Integration von Geometrie.
Das ist wirklich faszinierend. Die Fechtmeister haben erkannt, dass mathematisches Verständnis die Technik massiv verbessern kann.
Wie muss man sich das vorstellen?
Winkel und Distanzen präzise einschätzen, den optimalen Moment für einen Angriff oder eine Parade zu finden. Die Bewegungsabläufe wurden anhand geometrischer Figuren erklärt, Kreise, Linien, Dreiecke, als Modelle für komplexe Manöver.
Das klingt fast wie Physik.
Prinzipien der Mechanik erklärten die Effizienz der Bewegungen. Die Spanier haben das auf die Spitze getrieben mit ihrer verdadera destreza, der wahren Geschicklichkeit. Eine komplett wissenschaftliche Herangehensweise an das Fechten.
Das Fechten wurde also wirklich zur Wissenschaft erhoben. Nicht nur Handwerk, nicht nur Kunst.
Eine Wissenschaft, die Geist und Körper gleichermaßen forderte. Theorie und Praxis griffen dabei eng ineinander. Die reich illustrierten Fechtbücher dienten als Referenz, während man gleichzeitig praktisch übte.
Direkt in der Halle, mit Trainingsschwertern.
Und dann reichte die Praxis von einfachen Partnerübungen bis zu inszenierten Duellen. Turniere und öffentliche Vorführungen waren schließlich die große Prüfung.
Da konnte man zeigen, was man gelernt hatte. Vor Publikum, unter Druck. Das war ein echter Test. Nicht nur der Technik, sondern auch der Nerven.
Beeindruckend ist dabei, dass diese Verbindung von Theorie und Praxis für die damalige Zeit ungewöhnlich strukturiert war. Fast wie ein modernes Curriculum.
Die HEMA-Szene arbeitet heute ja ähnlich, oder? Historisches europäisches Kampfkunsttraining basiert oft genau auf diesen alten Fechtbüchern.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Mit dem Unterschied, dass wir heute keine Angst haben müssen, dass das Gelernte im Ernstfall über Leben und Tod entscheidet.
Was es damals umso wichtiger machte, dass die Ausbildung gründlich war. Diese Schüler wussten, was ich hier lerne, kann mich eines Tages retten.
Jetzt kommen wir zu einem Aspekt, der viele überrascht. Diese Fechtschulen boten mehr als nur Kampftraining.
Sondern?
Zentren ganzheitlicher Bildung. Der Tanz zum Beispiel nahm eine herausragende Stellung ein. Die jungen Adligen lernten die neuesten Hoftänze, Pavane, Gagliarde.
Und die Volta. Die war besonders anspruchsvoll, mit diesen Hebefiguren.
Genau. Und diese Tanzformen erforderten nicht nur Körperbeherrschung, sondern auch ein feines Gespür für Rhythmus und Musik.
Faszinierend ist dabei, die Verbindung zwischen Tanz und Fechten ist viel enger, als man denkt. Oh, wenn man darüber nachdenkt, dieselbe Fußarbeit, dieselben Prinzipien von Balance und Timing.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Fechtmeister haben das bewusst genutzt. Wer gut tanzen konnte, hatte schon die halbe Beinarbeit fürs Fechten gelernt. Und umgekehrt.
Bei der Gagliarde zum Beispiel brauchst du schnelle Gewichtsverlagerungen, präzise Schritte. Das ist im Grunde dasselbe wie bei einem Ausfall mit dem Rapier, nur ohne die Waffe.
Die musikalische Ausbildung ging aber über das Tanzen hinaus. An Höfen und Ritterakademien gehörten Lautenspiel und Gesang dazu. Nicht direkt in Fechtschulen, aber oft im gleichen Bildungsumfeld.
Weil die Beherrschung eines Instruments als Zeichen von Bildung und Kultiviertheit galt. Ein Adliger, der nicht musizieren konnte, war am Hof, naja, unvollständig.
Das führt uns zum Renaissance-Ideal des Uomo Universale. Der vielseitig gebildete Mensch. Körper und Geist gleichermaßen geschult. Die Hofschulen und Ritterakademien haben dieses Ideal in die Praxis umgesetzt. Fechten war ein Teil davon.
Welche anderen Künste wurden noch gelehrt?
Dichtung und Rhetorik waren wichtig. Die Fähigkeit, sich gewandt auszudrücken und geistreiche Konversation zu führen, war für das Hofleben essentiell. Ein Edelmann musste nicht nur fechten können, er musste auch, wie sagt man, unterhalten können.
Charmant sein.
Ja, und dann gab es natürlich noch körperliche Ertüchtigung jenseits des Fechtens. Ringen war eng mit dem Fechten verbunden. Reiten und Voltigieren wurden aber meist separat an Ritterakademien oder Höfen gelehrt.
Genau. In vielen Fechtbüchern der Zeit finden sich sogar Ringtechniken für den Fall, dass man die Waffe verliert oder der Kampf zu nah wird.
Bemerkenswert ist aber auch der ganzheitliche Ansatz dieser Fechtmeister. In manchen Traktaten finden sich Hinweise zu richtiger Haltung, maßvoller Übung und Vermeidung von Überlastung, verbunden mit einer Tugendethik, also Mäßigung und Fleiß. So eine Art implizite Gesundheitslehre, auch wenn systematischer Unterricht zu Ernährung und Schlaf kaum belegt ist.
Das klingt ja fast modern.
Es war für die damalige Zeit durchaus fortschrittlich. Dass maßvolle Übung, gute Haltung und eine geordnete Lebensweise zusammengehören, das war keine Selbstverständlichkeit im 16. Jahrhundert.
Die Fechtmeister waren also nicht nur Kampfkunstlehrer, sondern so etwas wie Wellnessberater, amour la lettre?
Wenn du es so nennen willst. Sie haben verstanden, dass ein guter Fechter nicht nur technisch versiert sein muss, sondern insgesamt in guter Verfassung.
Das macht auch Sinn. Ein übermüdeter, schlecht ernährter Schüler wird keine gute Fechtleistung bringen. Die Meister hatten ein praktisches Interesse daran, dass ihre Zöglinge gesund leben.
Und es passt zum Gesamtbild. Diese Schulen wollten den vollkommenen Hoffmann formen. Nicht nur jemanden, der mit der Klinge umgehen kann, sondern einen Menschen, der in allen Bereichen des höfischen Lebens bestehen kann.
Tanzen, musizieren, konversieren, fechten, reiten und dabei auch noch auf die Gesundheit achten.
Das Curriculum war anspruchsvoll, aber es hat Adlige hervorgebracht, die wirklich vielseitig waren. Das war das Ziel der Renaissance, der Mensch, der seine Möglichkeiten voll ausschöpft.
Ein Ideal, das bis heute nachwirkt, auch wenn wir heute andere Fächer unterrichten. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das wirklich ambivalent ist. Das Duellwesen.
Das Duell war tief in der adligen Kultur verwurzelt. Es galt als das Mittel zur Verteidigung der persönlichen Ehre.
Und die Fechtschulen spielten eine zentrale Rolle dabei. Sie haben nicht nur die fechterischen Fähigkeiten vermittelt, sondern auch den gesamten Ehrenkodex, der das Duellwesen regelte.
Dieser Kodex war streng. Er bestimmte genau, unter welchen Umständen eine Herausforderung zum Duell als gerechtfertigt galt. Bei leichten Beleidigungen reichte eine Entschuldigung, aber bei schweren Kränkungen, etwa einem Schlag ins Gesicht, war ein Duell quasi unvermeidlich.
Die Frage, die mich dabei beschäftigt, wie oft endeten diese Duelle tatsächlich tödlich?
Die Statistiken sind, schwer zu ermitteln für diese frühe Zeit. Wir haben eigentlich keine verlässlichen Zahlen für die Renaissance. Fürs 18. und 19. Jahrhundert, bei den ritualisierten Pistolen- und Säbelduellen, schätzt man etwa eines von 14 als tödlich. Aber bei den Rapierduellen der Renaissance war das Risiko vermutlich deutlich höher. Die waren oft ungeregelter und das Rapier war halt auf tödliche Stichwunden ausgelegt.
Also bei den späteren Duellen weniger als ich gedacht hätte. Aber für die Renaissance vermutlich noch düsterer. Und selbst jedes 14. Duell ein Toter, das ist schon heftig.
Und die Waffen der Renaissance, die Rapiere, waren Präzisionswaffen. Ein gezielter Stich auf Herz oder Hals, das war oft das Ende.
Was ich problematisch finde, ist dieser ganze Erbe...
Ehrenkodex?
Ja, also der ganze Ehrbegriff. Das war ja im Grunde ein System, das Gewalt legitimierte. Unter dem Deckmantel von Ehre und Tugend.
Das stimmt, aber man muss auch sehen, die Fechtmeister vermittelten nicht nur die Technik für Duelle, sondern auch die ethischen Grundlagen. Und ein wichtiger Teil davon war das Training der Selbstbeherrschung.
Selbstbeherrschung?
Ja, auch für die Verhandlungen vor dem Duell. Die Meister lehrten ihre Schüler, ruhig und besonnen zu bleiben. Oft konnte ein Konflikt noch friedlich beigelegt werden, wenn beide Seiten ihr Gesicht wahrten.
Die Fechtschulen haben auch Scheinduelle abgehalten, um die Schüler mit dem Protokoll vertraut zu machen. Das war quasi ein Trockentraining für den Ernstfall.
Wobei, und das finde ich interessant, es innerhalb der Fechtschulen durchaus unterschiedliche Haltungen zum Duellwesen gab.
Inwiefern?
Manche Meister betrachteten es als notwendiges Übel und bereiteten ihre Schüler bestmöglich darauf vor. Andere versuchten aktiv, Alternativen zur gewaltsamen Konfliktlösung zu vermitteln.
Das ist ein wichtiger Unterschied. Also nicht alle waren blind dafür, dass das System auch Probleme hatte.
Und die Obrigkeit sah es auch kritisch. Heinrich IV. Von Frankreich erließ 1602 ein Edikt, das Duelle unter Strafe stellte.
Das aber nicht viel gebracht hat, oder?
Kaum. Der gesellschaftliche Druck war stärker als die Furcht vor rechtlichen Konsequenzen. Wer eine Herausforderung ablehnte, galt als Feigling. Das konnte die gesellschaftliche Stellung ruinieren.
Also war man gefangen zwischen dem Gesetz und dem sozialen Druck.
Das Duellwesen spiegelte einen größeren Konflikt wider. Mit dem Aufstieg des Bürgertums und der Zentralisierung der Staatsgewalt geriet die Idee, dass Privatpersonen ihre Ehre mit Waffen verteidigen dürfen, immer mehr in die Kritik.
Der Staat wollte das Gewaltmonopol. Aber der Adel wollte seine Privilegien behalten, einschließlich des Rechts auf persönliche Ehrenverteidigung.
Es hat dann noch bis ins 19. Jahrhundert gedauert, bis das Duellwesen wirklich an Bedeutung verlor. Aber die Kontroverse zeigt, schon in der Renaissance war nicht alles schwarz-weiß.
Die Fechtschulen steckten da mittendrin. Sie lehrten eine Kunst, die tödlich sein konnte, aber auch Selbstbeherrschung und Verhandlungsgeschick. Ein Widerspruch, mit dem sie leben mussten.
Jetzt stellt sich die Frage, was ist aus diesen Fechtschulen geworden? Die Feuerwaffen haben sie nicht über Nacht verdrängt, aber langsam und stetig.
Wie wir eingangs besprochen haben, verlor der Nahkampf mit blanker Klinge an militärischer Bedeutung. Auf dem Schlachtfeld entschieden zunehmend Musketen und Kanonen. Aber das Fechten verschwand nicht einfach.
Es transformierte sich. Im 17. und 18. Jahrhundert übernahmen militärische Akademien viele Aspekte der traditionellen Fechtschulen. Die Ausbildung von Offizieren beinhaltete weiterhin Fechtunterricht, aber jetzt als Teil eines breiteren Curriculums.
Führungsqualitäten, taktisches Verständnis, die Fähigkeit, Truppenverbände zu kommandieren, das rückte in den Vordergrund. Das Fechten wurde zu einem Element unter vielen.
Aber als Kunstform und Mittel der Selbstverteidigung blieb es relevant. Und dann kam die sportliche Renaissance im 19. Jahrhundert.
Olympia 1896.
Ja, bei den ersten modernen Olympischen Spielen war das Fechten dabei. Florett, Degen, Säbel. Diese drei Disziplinen haben ihre Wurzeln direkt
in den Renaissance-Fechtschulen. Die modernen Sportwaffen sehen natürlich anders aus, aber die Bewegungsabläufe, die taktischen Konzepte, da erkennt man noch die Spuren der alten Meister.
Und es gibt noch eine andere Entwicklung, die mich besonders freut.
HEMA, Historical European Martial Arts.
Die moderne HEMA-Bewegung hat in den letzten Jahrzehnten die historischen Techniken wiederentdeckt und belebt. Menschen studieren die alten Fechtbücher, Marozzo, Meyer, Agrippa, und versuchen, die Techniken der Renaissance-Meister zu rekonstruieren.
Das ist quasi eine Archäologie der Bewegung. Man nimmt diese reich illustrierten Manuskripte und versucht herauszufinden, wie hat sich das angefühlt? Wie hat das funktioniert? Es ist eine Verbindung von Wissenschaft und Praxis.
Die Renaissance-Fechtschulen hatten ja den Anspruch, Fechten zur Wissenschaft zu erheben. Und jetzt, Jahrhunderte später, wird diese Wissenschaft wieder ausgegraben und praktiziert.
Und das ist vielleicht das Bemerkenswerteste daran. Es geht nicht nur um Technik. Das Ideal des Gentleman-Fechters, das in diesen Schulen geprägt wurde, lebt weiter. Im olympischen Sport, aber auch in der HEMA-Szene.
Fairness, Respekt vor dem Gegner, Ehrenhaftigkeit. Die Vorstellung, dass ein Wettkampf nicht nur durch körperliche Überlegenheit entschieden wird, sondern auch durch Geist und Charakter.
Das geht direkt auf diese Tradition zurück.
Wenn man darüber nachdenkt, was von den Renaissance-Fechtschulen bleibt, dann sind es genau diese Werte. Körperbeherrschung, Selbstdisziplin, der respektvolle Umgang mit anderen.
Die Fechtschulen haben als Institutionen nicht überlebt. Aber ihre Ideale sind in unsere Kultur eingeflossen. In unsere Vorstellung davon, was sportliches Verhalten bedeutet.
Und das ist vielleicht das Erstaunlichste. Diese Schulen wurden gegründet, um junge Adlige auf den Kampf vorzubereiten. Auf Duelle, auf Krieg. Aber was davon geblieben ist, sind nicht die Techniken des Tötens, sondern die Tugenden der Selbstbeherrschung.
Die Transformation von Krieg zu Kunst, die im späten Mittelalter begann, sie hat sich letztlich vollendet.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch die Fechtschulen der Renaissance angelangt. Carmen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Hendrik. Das war ein faszinierendes Thema.
Wer jetzt Lust bekommen hat, sich tiefer mit historischen Waffen und ihrer Geschichte zu beschäftigen, auf battlemerchant.com findet ihr ein umfangreiches Sortiment. Und im Blog gibt es noch viele weitere Themen für alle, die sich für Geschichte begeistern können.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.